Hallo und herzlich willkommen bei Episode 46 von Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian und ich bin wie immer begleitet von meinem Podcast-Partner Lukas. Hallo Lukas.
Hallo.
Gut, ich würde mal sagen, wir fangen nochmal mit Rückblick auf Summer Season 2 an, weil bei den Temperaturen, da können wir doch nochmal was machen, oder?
Moment, auf Summer Season?
Ja, ja, der zweite Rückblick auf Summer Season wegen der Temperatur, weißt du, weil es gerade so warm ist.
Ach so, ja. Ja, bei mir war heute Morgen alles eingefroren vorm Fenster, also ich weiß nicht, wovon du redest.
Okay, dann ist wahrscheinlich, ich bin ja nicht draußen, Lukas. Das ist das Problem. Gestern war da noch warm, oder?
Ja, die letzte Woche über war zwischendrin tatsächlich immer mal wieder ein bisschen warm.
Okay. Ja gut, wir sind ja immer zeitversetzt, das heißt, wir könnten oder hätten es natürlich jetzt so noch ein bisschen sagen können, ja, jetzt ist gerade noch bei uns warm, aber okay.
Nee, das ist nur Unwahrheit und dafür stehe ich nicht.
In Ordnung. Aber was keine Unwahrheiten sind, wir haben ein paar News und diese News, ja, ich weiß nicht, haben die es in sich? Was, wenn du jetzt so drüber schaust, sind interessant, oder?
Ich weiß nicht, das meiste war irgendwie ein bisschen absehbar.
Ja, absehbar ist auch immer die ersten News gewesen, weshalb ich sie auch reingenommen habe. Weil du hast, glaube ich, habe ich schon den aktualisierten? Nee, ich glaube, ich habe einfach, ich habe nur unten drunter das aktualisierte geschrieben. Weil ich habe reingetan, dass jetzt, weil der Violet Evergarden-Movie natürlich wegen Corona und so weiter verschoben wurde, jetzt auf November, oder? Ich weiß nicht mehr ganz. Aber nee, das wurde jetzt von November, weil es sollte im November sein, auf Dezember verschoben. Das war vor irgendwie 2 Wochen, 3 Wochen oder sowas die News. Und ich habe die nur da reingemacht, damit wir uns drüber lustig machen können, wie lange es denn dauert, bis er wieder verschoben wurde. Aber jetzt wurde es schon leider, wurden wir schon eingeholt, die Realität hat uns eingeholt und es wurde schon verschoben. Irgendwann 2021.
Das ist schon so eine Cyberpunk-Situation, oder?
Ja, das ist halt auch echt einfach. Ist auch eine doofe Situation, weil man nie so sagen kann, okay, was passiert jetzt? Wie sieht's jetzt aus? Naja.
Warte, hatten wir schon gesagt, dass wir über den Violet Evergarden-Film reden? Oder?
Ich glaube, oder? Hatte ich kurz erwähnt.
Du machst es immer so spannend. Also, ja, der Violet Evergarden-Film wurde jetzt vom 24. November auf unbestimmte Zeit wieder verschoben.
Ja.
Die Verschiebung auf den 24. November, hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal als News bei uns im Internen gehandhabt, aber das war dann halt bei den letzten beiden Season-Previews, beziehungsweise Rückblick und Preview, und die waren, wie ihr bestimmt gesehen habt, schon ziemlich voll, und da wollten wir nicht unbedingt noch die News reinbringen.
Ja, ich sehe auch gerade, es wurde, glaube ich, so verschoben, also es wurde halt im November verschoben. Die News, die ich hier reingebracht habe, da stand noch nicht offen wann. Dann haben sie sich festgelegt auf irgendwann im Dezember, ich glaube 4. Dezember oder sowas. Und irgendwie ein paar Tage später so, ja, okay, wir bringen es doch erst 2021. So wie es gerade ein bisschen eskaliert ist, das konnten wir vielleicht nicht vorhersehen, wo auch die meisten sich so denken, ja, Kino, Corona-Zeit im Winter, vielleicht nicht so schlau.
Ja, sowieso nicht.
Ja, aber apropos
Kino in Corona-Zeit.
Richtig. Ich habe jetzt einfach mal schön geschrieben, Kimetsu no Yaiba Movie bricht alle Rekorde oder bricht Rekorde. Ich weiß es nicht mehr, was jetzt alles gebrochen wurde. Ja, der Demon Slayer Film ist jetzt angelaufen in Japan und er geht hart ab. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen.
Ja, ehrlich gesagt, das hat mich auf der einen Seite ein bisschen überrascht, weil in Corona-Zeiten und so weiter, obwohl ich habe keine Ahnung, wie in Japan die Regulierungen sind, aber dass der Film durch die Decke geht, das war mir eigentlich schon vorher bewusst, weil Demon Slayer war ja so das große Ding, was im letzten Jahr lief und was auch viele Leute nochmal so dazu in diesen Anime-Space reingezogen hat, so vergleichbar mit Attack on Titan und Co., die immer wieder für so Interessensschübe bei der allgemeinen Öffentlichkeit sorgen.
Ja, und natürlich auf Japan bezogen ging der Manga nach der Adaption von Yuffie Table ja auch krass ab. Also er hat ja auch Rekorde gebrochen wie noch was. Irgendwie so innerhalb eines Jahres so viel Manga-Verkäufe wie zum Beispiel ganz Jojo so ungefähr. Ich glaube sogar mehr. Und irgendwie glaube ich auch den Rekord für meisten Manga-Verkäufe in einem Monat oder sowas aller Zeiten. Irgendwie so Zeugs. Also es ging ja richtig ab und da war schon ein bisschen absehbar, dass es gut läuft. Natürlich wirkt es auch noch krasser, wenn man dann worldwide, also international vergleicht, weil natürlich in Amerika und alle anderen Kinos insgesamt auf der Welt jetzt nicht so gut besucht sind und auch die ganzen großen Filme nicht ins Kino kommen und der dann schon irgendwie jetzt auf Top 8 des Jahres oder sowas gerade ist. Eigentlich nur durch Japan, beziehungsweise halt vielleicht noch sowas wie Taiwan oder so.
Vielleicht gibt es jetzt doch einen Animations-Oscar für ein Anime. Man weiß es
ja
nicht.
Ja, anscheinend die wurden auch verschoben, weil das haben auch welche geschrieben und irgendwo hat gestanden, dass jetzt die Oscars nach hinten verschoben wurden, damit mehr Filme es noch schaffen oder
reinkommen können. Ja, ehrlich gesagt, oder so. Von mir aus könnten die die auch abschaffen. Aber, naja, das ist ein anderes Thema.
Also mich freut es riesig einfach für Ufotable, weil, so wie ich auch gesehen habe, ein Produktionskomitee von Demon Slayer an sich waren damals nur 3 Firmen, wovon eine halt Ufotable war. Und das heißt, die sollten auch was von den Einnahmen dann abkriegen und natürlich Kinoverkäufe sind ja dann nochmal, also die Einnahmen sind nochmal viel krasser als eine TV-Serie, darum nice. Das freut mich einfach. Geiles Studio.
ja gut, finanziell haben die ja nicht so viele Probleme, weil Steuern werden ja keine gezahlt.
Ja, aber ich finde es wirklich interessant, gerade von Rekorden, weil es kann halt wirklich sein, erstmal natürlich, dass Demon Slayer es schafft, der erfolgreichste Anime-Film in Japan zu werden. Was aber dann mehr oder weniger auch heißt, vielleicht auch der erfolgreichste Film aller Zeiten, weil Chihiro ist ja der erfolgreichste Film in Japan aller Zeiten gewesen. Mhm. Und ja, halt, wie gesagt, das ist halt echt nicht vorstellbar, sowas wie größtes Opening Weekend, also Eröffnungswochenende. Wie nennt man das in Deutsch?
Eröffnungswochenende ist schon
ganz richtig. Ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Und dann
ich muss aber ganz kurz. Ja? Also als Filmfan blutet mir da ein bisschen das Herz, dass so ein Film zu einer Serie super erfolgreich ist und da jetzt auch verschiedene andere Filme wie Chihiro eben vom Thron stößt. Aber ich muss halt auch schon sagen, ist halt ein starkes Franchise und ist halt vergleichbar mit so einem Avengers oder sowas. Das ist ja auch ein riesen Franchise, wo dann die Filme Rekorde brechen. Wie gesagt, blutet mir ein bisschen das Herz als Freund des Kinos, als Filmfan, aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auch verdient irgendwo.
Ja, mal schauen, wir wissen ja nicht, ob es wirklich passiert, aber zumindest einiges wurde gebrochen. Gut, dann, worüber ich mich freue, aber jetzt auch nicht so eine krasse, ich bin jetzt nicht hochgesprungen und Tränen ausgebrochen, dass diese News gab, ist, dass Kaguya Season 3
angekündigt wurde. Also die News hat mich ehrlich gesagt überrascht in dem Sinne, dass ich gedacht habe, dass das sowieso kommt. Und als es dann angekündigt wurde, so, das war noch offen. Da habe ich auch mit Julian dann nochmal kurz geschrieben gehabt. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich gesagt bei unserer Rückschau, als wir über Staffel 2 geredet haben, ja gut, Staffel 3 kommt ja jetzt auch demnächst. Und da hieß es noch, ja, weiß man noch nicht, ist noch nicht angekündigt. Ich wollte es nur gesagt haben, dass ich das damals schon vorhergesehen habe.
Ja, das deswegen war ja auch recht.
Hat mich die Nachricht überhaupt nicht überrascht.
Ja, bei den meisten recht klar und auch, dass, glaube ich, Oktober? Weil das wurde immer so gesagt, dass hier gibt es im Oktober so einen Kaguya-Termin, wahrscheinlich wird es angekündigt. Also irgendwie wurde dann auch da angekündigt.
Also ich würde jetzt mit diesen hellseherischen Fähigkeiten meinerseits auch nicht prahlen. Ne? Also das ist jetzt kein super schwerer Guess gewesen, weil das ja doch auch mittlerweile ein sehr beliebtes Franchise ist.
Interessant wird es noch, weil auch noch eine OVA angekündigt wurde. Und das ist immer, okay, OVA heißt es nur irgendwie 24 Minuten irgendwas, eine Stunde, heißt es was von den Spin-Offs, die es ja gibt. Wird es irgendwas Besonderes oder wird es dann vielleicht von den alten Manga-Kapiteln, also die noch nicht adaptiert wurden, aber jetzt auch schon so weit zurück sind von der Geschichte her, dass die vielleicht darin adaptiert werden und weil sie nicht in die dritte Staffel rein können. Das ist eigentlich so das Interessantere von den News. Aber natürlich freut man sich, dass es überhaupt angekündigt wurde, dass es jetzt eine gibt. Ja.
Ja, wie gesagt, bin eher nicht überrascht.
Ja. Und die nächste News ist drin geblieben, weil du gesagt hast, ja, wieso nicht?
Danke, jetzt ist direkt wieder, wenn die Leute sagen, oh, das ja, hätte ich so weglassen, so. Dann bin direkt ich schuld. Alles klar. Okay, und zwar hast du das unter den, der Überschrift neuer Anime-Publisher reingeschrieben. Ist jetzt nicht unbedingt das Treffendste, und zwar gibt es jetzt das neue Anime-Label von Filmkonfekt, was Imania Anime heißt. Und darunter erscheint dann als erstes, Entschuldigung, Shakugan no Shana, was eine 2006 Adaption von irgendeinem, von einer Light Novel ist, die so, ja, eher durchschnittlich aussieht. Also es wird wahrscheinlich niemanden vom Hocker reißen.
Also es gibt Fans, und das hat man auch schon oft genug gesehen, speziell wenn irgendwie AMVs guckt oder sowas, hast du es garantiert schon mal gesehen, Lukas. Aber es ist jetzt nichts, ja, wo ich sagen würde, Alter, krass, sie haben das nicht geholt. Holy fuck, ja genau Deutschland. Also es ist noch nicht mal auf meiner Liste, das sagt schon viel aus,
Lukas. Genau, also generell, ja, ich meine, beschweren kann man sich eigentlich nicht. Es ist ein neuer Anime lizenziert worden, der ein bisschen zurückliegt. Vollkommen in Ordnung. Hat seine Fanbase, die freuen sich, alles super. Auch ein neues Anime-Label, beziehungsweise selbst ein neuer Publisher, ist ja eigentlich auch immer was ganz Nettes, weil es dann heißt, dass wir ja mehr Möglichkeit haben, auch alte Lizenzen wieder zu bekommen und auch vollständige einen vollständigen Simulcast-Katalog zu bekommen. Deswegen, ja, interessante Nachrichten, aber jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt das Allerspannendste.
Ja. Das Einzige, weil ich jetzt gerade sehe, also, das sage ich gleich, was halt interessant ist, ist, dass das Ganze, also die Organisation gibt es schon so ein bisschen, weil die halt, also wie habe ich jetzt nochmal ausgesprochen? E-Mania wahrscheinlich, oder E-Mania. Keine Ahnung.
Ich finde, so wie man es liest, denke ich, oder? E-Mania?
E-Mania.
Ja, okay, stimmt, es könnte Mania sein.
Ja, auf jeden Fall, dass die schon.
Ich weiß nicht, weil diese japanischen Aussprachen sind ja immer sehr nah an den deutschen Aussprachen und deswegen.
Aber das sind halt Deutsche, die es gemacht haben.
Deutsch aussprechen.
Das sind aber Deutsche, die es gemacht haben.
Genau deswegen ja auch.
Ja, egal, auf jeden Fall, ich sag jetzt Mania, ist mir egal, ob das falsch ist. Interessiert mich doch nicht, was die von mir denken. Auf jeden Fall, dass die Anime-Cons gemacht haben.
Ich habe so viele Aussprachen versaut, dass das wirklich egal ist.
Ja, auf jeden Fall, dass die Anime-Festival Freiburg und Anime-Messe Babelsberg, das kennen wir ja, die Anime-Messe, ehemals Anime-Messe Berlin, von der schönen Werbung vor dem,
ja, vor der, Akiba-Pass-Festival.
Genau, vom Akiba-Pass-Festival. Aber das Interessantere ist, dass es aus einer, oder der Name aus der Anime City kommt von einer Fan-Subgruppe, was so ein bisschen auch wieder erinnert so an Crunchyroll, die ja ein bisschen illegal mal
Fan-Subs hochgeladen
haben und so.
Es wundert mich eh, dass nicht viel mehr Fan-Subgruppen und auch Fan-Dub-Gruppen, die es ja auch in Deutschland lange Zeit gab, ich bin mir nicht sicher, wie es da jetzt aussieht, dass die sich nicht alle oder zumindest größtenteils professionalisiert haben und das aktuell richtig machen. Ich weiß nicht, wie viele davon jetzt irgendwo als Übersetzer sitzen und sagen, hey, was erzählt ihr da für eine Scheiße? Ich bin doch super professionell. Aber dieses Crunchyroll, was in Amerika ja war, dass die sich da einfach gesagt haben, okay, wir lizenzieren jetzt Sachen und wir machen das so auf offiziellem Weg. Das ist ja in Deutschland eher selten passiert. Beziehungsweise, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so richtig mitbekomme. Dass
ja, wahrscheinlich ist es schon alles passiert, ist. Lukas, halt.
Ja,
weil es ja dann möglich. So, wenn du von der Timeline guckst, da warst du ja noch nicht in der Szene drin, das ist garantiert auch so passiert. Aber weshalb ich es ansprechen wollte, weil hier steht, dass zwischen 2004 und 2016 für was die Untertitel gemacht haben. Und zwar steht hier Hanazuka Iroha, was natürlich steht in der Liste drin. Das ist das Interessanteste an dieser News, dass möglicherweise diese kleine Chance jetzt besteht, dass das danach irgendwann kommt. Das wollte ich nur noch kurz erwähnen.
Die Chance, dass Sachen von der Liste lizenziert werden, ist ja immer da. Wir haben ja auch Animoon, die ganz gerne mal ältere Titel lizenzieren, was ziemlich cool ist. Und ja, okay, vielleicht ist die Chance doch gerade gewaltig größer geworden, dass durch diese News. Naja.
Ja, gut. Dann sind wir jetzt aber auch mit den News durch. Und was wir heute zu besprechen haben, ist eine OVA und ein Movie. Oder ich glaube, es wird sogar als Movie, wird es als Movie sogar gedingst.
Was meinst du? Das erste wird in der Regel als Movie.
Ja, ich würde, das ist immer so geführt. Doof, jetzt.
Aber es ist eher eine OVA mit 3 Episoden, gebe ich
ja, das, recht. Nee, die 3 Episoden ist eh egal, das war bei Digimon Adventure Tri genauso, da hat es Crunchyroll auch irgendwie geteilt auf mehrere Episoden und sowas, international. Das ist immer ein bisschen weird, manchmal machen sie es, manchmal nicht. Kommt, glaube ich, dann irgendwie drauf an, was halt die Publisher oder keine Ahnung was sagen in Japan. Aber ja, du hast ja schon gesagt, Burn the Witch ist das erste. Erstmal
ja.
Ganz geil, dass es international auf Crunchyroll gestreamt wurde. Sofort veröffentlicht, überall. Und wenn nicht irgendwie was warten mussten oder irgendwas komisch zuerst ins Kino gehen gemusst hätten in Corona-Zeit. Das ist schon mal etwas, wo ich einfach ein kleines Klatschen gebe.
Ja, also organisatorisch ist es auf jeden Fall gut abgelaufen. Was sagst du denn dazu?
Also, ich habe ja auch schon im Podcast vorher mal gesagt, dass ich Bock drauf habe.
Das hatten wir, glaube ich, beide angekündigt.
Ja, weil wir hatten Studio Colorido, was wir ja recht gerne mögen. Haben wir ja schon öfters mal geäußert jetzt.
Ja. Und so. Und Penguin Highway ist von der Animation einfach super klasse und auch sowas wie Um ein Schnurrhaar. Was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, war zumindest animationstechnisch stark. Ja. Deswegen Colorido ist schon ein sehr, sehr starkes.
Ja, also produktionsmäßig ist halt auch ein Studio, was ja mehr oder weniger nur so OVA, Movie, Special-Dinger annimmt.
Und ja, genau, zum Beispiel auch Pokémon Twilight Wings, was wir uns angeguckt hatten.
Genau.
Schon vor ein bisschen länger her.
Ja. Und dann Burn the Witch ist ja der One-Shot gewesen von, wie wird er ausgesprochen, Tite Kubo, der Bleach-Erfinder, Bleach-Mangaka.
Ja.
Und ich habe es nicht gesehen, das heißt, ich gehe da unbefleckt rein, aber ich habe zumindest dann ja die Bilder gesehen, ich habe mir sogar die Trailer nicht angeschaut, ich habe mir nur die Key-Visuals angeschaut und da hatte ich vom Character Design.
Burn the Witch jetzt?
Ja, vom Burn the Witch und da hatte ich mir nur die Character Designs auf der Key-Visual und so weiter angeschaut und eigentlich vom Trailer nicht, weil ich wusste, Studio Colorido, eine Stunde OVA und die Character Designs, ich habe richtig Bock drauf und ich muss ehrlich sagen, es hat mir echt richtig gut gefallen.
Ich finde es spannend, dass du das extra nochmal so rausstellst. Normalerweise gucke ich mir überhaupt nichts vorher an und gucke mir einfach die Sachen dann generell
an. Ja, also so Trailer-mäßig guckst du nicht mal ein PV an?
Selten. Also in der Season, wenn ich bei ein paar Sachen mir unter der Beschreibung oder so noch nichts vorstellen kann, dann gucke ich mal in ein PV rein, aber ansonsten.
Ja, also nicht. Sowas, also bei Kaguya und Attack on Titan. Und
das gebe ich auch.
Das mache ich auf jeden Fall, da habe ich ja extra weggelassen. Bei den Sachen lasse ich es immer weg, wo ich weiß, dass ich Bock drauf habe.
Wenn ich mir aber PVs so angucke, dann skippe ich die in der Regel auch eher ein bisschen durch.
Ja, so. Das mache ich auch. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Trailer. Ich meine nur, es ist halt, dass ich wirklich, weil ich wusste ja nicht, um was es geht und vielleicht gerade sowas, wo man keine Ahnung hat, dann guckt man ja vielleicht rein. Aber da habe ich extra so gesagt, so nee, das schaue ich mir eh an. Da brauche ich mir das jetzt nicht irgendwie noch ein bisschen was vorwegzunehmen. Vielleicht coole Szenen oder sowas, die im Trailer gerne verwendet werden. Ja, aber so wie gesagt, ey, ich hatte richtig viel Spaß damit. Also wirklich, wow. Ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich so gut, oder?
Ja, ist ganz gut. Es sieht fantastisch aus, das sollten wir auf jeden Fall vorher klarstellen. Die Character Designs sind auch super. Und die Animation generell kann man wenig meckern. Aber die Storystruktur an sich hat mir nicht unbedingt so gut gefallen. Da hätte mehr kommen müssen, meiner Meinung nach.
Ich denke, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass One-Shot war und dann, man weiß ja nicht, hört's auf, hört's nicht auf, wie auch immer. Auch wenn natürlich jetzt, das ist ja so ganz komisch, es ist ja im Shonen Jump immer wöchentlich, aber hier konnte er sich jetzt irgendwie so retten, dass er gesagt hat, es kommt irgendwann mal ein Schub.
Burn the Witch hat sich für mich ein bisschen so angefühlt, als würdest du Episode 3, Episode 6 und Episode 12 von einem Anime schauen.
Wahrscheinlich zum Beispiel sowas wie, dass der Drachenkampf einmal geskippt wurde, ne? Sowas meinst du wahrscheinlich. So ein bisschen,
ich
oder?
Ich meine, so generell von der Struktur. Du hattest die Episode 1, die Welt wird so ein bisschen eingeführt, unsere beiden Hauptmädels und dann der, wie heißt der?
Der Drachenbesessene.
Der komische Typ, der die Drachen anzieht.
Ja, der Drachenbesessene, oder? So wie doch
was ist. Ja, genau, irgendwie sowas, ne? Genau. Das ist so ein bisschen, das hat sich angefühlt wie Episode 1 von einem Anime, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass dann auch direkt so ein Drachenangriff kommt und dann, dass man da auch direkt schon so ein bisschen sieht, ah, okay, so sieht es dann aus. Ja, Episode 2 von diesem Film, Episode von dem Film, ganz komische Ausdrucksweise, aber ich glaube, ich...
Zweite Drittel, das ist doch viel einfacher.
Das zweite Drittel, gut. Im zweiten Drittel war es dann so ein bisschen wie eben in Episode 6 von dem Anime, wo so die Story ein bisschen umschlägt und der etwas episodischere Vorgang von den vorherigen Episoden abgelöst wird mit so einem sequentiellen, mit so einer größeren Geschichte, die jetzt über die letzten 6 Episoden weiterläuft. Und das dritte Drittel hat sich dann eher so ein bisschen angefühlt wie das große Finale. Da ist auf einmal dieser, wie heißt das, Prinzessin oder so? Diese, einer von den 7 legendären
Prinzessinnen-Drachen
oder so. Märchen, genau. Sorry, es ist ein Monat her, dass ich das gesehen habe.
ja, da habe ich es erst vor einer Woche geguckt.
Ja, ich weiß.
Ist kein Problem.
Genau. Dieser Märchendrache dann, wo es dann heißt, ja, einer von den 7 oder was weiß ich was größten Drachen und gefährlichsten Drachen ist da jetzt aufgetaucht. Und dann ist da dieser große Endkampf. Und ich finde, dazwischendrin, zwischen diesen 3 Dritteln, fehlt jedes Mal so ein gutes Stück, so mal mindestens eine halbe Stunde Interaktion zwischen den Charakteren, ein bisschen mehr Worldbuilding, ein bisschen mehr Kontext für die Geschichte. Es wird ja auch zwischendrin dieser Rat von Hexen oder Drachenjägern, was auch immer, eingeführt, wovon praktisch nur einer eine Rolle spielt. Obwohl da im Hintergrund noch mal irgendwo eine Szene ist, wo 2 andere Leute sich nochmal unterhalten. Dann hat dieser Hausmeister noch irgendwo eine, ja, scheint irgendwo noch wichtig zu werden. Ganz komisch auf jeden Fall. Das ist eine Sache, ich hätte mir wirklich, wirklich, wirklich gewünscht, dass zwischen diesen 3 Dritteln jeweils nochmal 5 Episoden gewesen wären oder 4.
Für mich kommt es so ein bisschen drin, kommt es mir so ein bisschen vor von der Struktur her. Wir haben ja eben schon erwähnt mit dem One-Shot-Manga, weil oft ist es ja so, wie zum Beispiel im Pilot bei einer Serie, dass es halt einen One-Shot gibt. Da wird dann geschaut, wie er angenommen wird. Und wenn er gut angenommen wird, wird es serialisiert. Das heißt aber auch, dass oft dann nochmal der Anfang neu gemacht wird, überarbeitet wird, so, weil sie ja jetzt wissen, dass sie eine Serie haben. Das heißt, sie können das auch ganz ein bisschen langsamer strecken und so weiter. Und es wirkt eher so, als ob Burn the Witch dann, weil es natürlich auch eigentlich eine One-Shot-Manga-Adaption ist, von diesem One-Shot, der vor der richtigen Serialisierung gemacht wurde, adaptiert wird. Und auch so ein bisschen, du kennst ja oft zum Beispiel sowas wie jetzt Ledwidge Academia, was ja auch so ein 24 Minuten-Ding hat.
Auch Ancient Magnus Bride war ja so ähnlich, wo genau. Es auch erst eine OVA gab.
Ja, wo das ist so ein bisschen wirkt wie das, nur auch ein bisschen länger gezogen, weil sie konnten eine Stunde geben und nicht nur 24 Episoden.
Ja.
Und darum ist halt alles so viel aufgelöst wird, gegeben wird schon so ein bisschen so, hier, guckt mal, das kann vielleicht kommen, wenn wir eine Serie bekommen, so ungefähr. Hat so ein bisschen, würde ich sagen, wie du es auch so beschreibst, so diese Wirkung.
Ja. Du, ich fände es richtig, richtig gut, wenn daraus eine Serie werden würde und wenn die tatsächlich einfach die Teile, die mir fehlen, mir persönlich fehlen, zwischendrin einfach auffüllen würden und das als, wie schon gesagt, Episode 1, 6 und 13 oder 12 nehmen.
Das glaube ich passiert nicht, Lukas.
Das wäre für mich absolut fantastisch, weil ich glaube, das könnte richtig gut funktionieren.
Ich glaube, das geht eher in die Richtung, dass es dann einfach ab dem Punkt weitergeht und da vielleicht dann eher das bessere Pacing und Struktur dann ab da hat.
Das fände ich fast schon ein bisschen schade, aber darüber würde ich ehrlich gesagt auch nicht meckern. Es
gibt noch 6 andere Märchen, Lukas. Es dauert noch. Es fühlt
sich halt stark nach, also wirklich stark nach Pilotfolge an.
Ja.
Es fühlt sich wirklich stark nach Proof of Concept an, nach was du einem Geldgeber zeigst, um zu sagen, hey, hier, darauf hätten wir Lust, wie sieht's aus? Gibt ihr uns die 24 Episoden oder die 13 Episoden oder so? Die Vorlage ist ja auch noch nicht wirklich weit geschrieben, so wie ich das verstanden habe. Also es gibt einen One-Shot und es wurde eine Serie angekündigt.
Ja, also es kommt jetzt so ein bisschen, so wie ich es verstanden habe bei den Leuten, es wird jetzt so anscheinend so ein bisschen Season im Manga. Das heißt, irgendwann kommen dann, also er macht nichts oder es kommt nichts und irgendwann kommt dann was. Weißt du? Anstatt wöchentlich, sondern das ist einfach so, okay, ich bin jetzt so mit dem nächsten Batch fertig, das wird jetzt veröffentlicht so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es dann auf einmal oder dann wöchentlich kommt, nachdem er schon alles fertig so hat. Keine Ahnung.
Das fände ich auch gut, weil vor allem das, was man ja oft dem Mangaka vorgeworfen hat, ist, dass er keinen wirklichen Ansatzpunkt mehr findet, dass er einfach immer weiter schreibt und dabei irgendwie so ein bisschen das Ziel aus den Augen verliert.
Ja, aber Lukas, kommen wir doch mal zu Burn the Witch selbst.
Ja.
So, also, spielt ja so ein bisschen, irgendwie Drachen sind verantwortlich, dass Leute sterben, wie es auch immer, und Drachen sind in so einer Parallelgeisterwelt von London.
Ja, genau.
Unsere zwei
zusammen mit den Hexen.
Genau, unsere zwei Hauptcharakteren, die Hexen sind, befinden oder können sich in diesem parallelen London befinden und jagen Drachen. Beziehungsweise sie sind nicht um die Jäger, sondern einfach, ist ein bisschen schwierig, was sind sie eigentlich? So Suchtrupp?
Ja, nee. Suchtrupp
ist schon, First Responder,
glaube ich, ganz gut.
So ein bisschen?
Genau, First Responder, so ein bisschen Notfallkräfte. So, ja, die werden gerufen, wenn es einen Zwischenfall gibt und
dann erstmal gucken, wie schlimm es ist.
Genau. Und je nachdem, wie schlimm es ist, werden dann andere Leute dazugerufen oder eben nicht.
Ja. Und dann, ja, am Schluss erfahren wir dann auch noch, ich weiß nicht, ist es ein Spoiler mit dem Bleach-Ding und so weiter, der Verbindung? Ist mir jetzt egal, sage ich einfach. Das ist ja auch so ein bisschen im gleichen Universum spielt. Und
das was?
Dass Bleach und Burn the Witch so ein bisschen im gleichen Universum spielt. Halt Bleach in Japan und Burn the Witch in...
Ja, du, das Konzept ist ja auch schon sehr ähnlich. In Bleach war es ja auch...
Ich weiß es leider nicht, Lukas, das musst du mir alles...
Ich muss sagen, ich habe Bleach nicht aus erster Hand gesehen, aber soweit ich weiß, ist Bleach ja auch so, dass es eben diese Parallelwelt gibt mit den Geistern oder Dämonen oder so.
Mhm.
Und dass zumindest am Anfang es darum ging, die auszutreiben. Was dann später irgendwie übergegangen ist in, wir gehen in nochmal eine andere Welt und dort tun wir irgendwie die Dämonenherrscher oder sowas, keine Ahnung,
ja,
die meine Freundin entführt haben oder so. Wie gesagt, alles zweiter Hand.
Ja.
Was
ich und halt,
lange her, also
was ich halt
bitte neben, drück mal beide Augen zu.
Ja, weil ich halt Nebencharaktere, auf jeden Fall, weil ich zuerst sagen will, was geil ist, ist halt erstmal Worldbuilding an sich. Ich finde die Welt cool, dass es halt diese Mischung aus Magie und Technik gibt, weil sie haben ja auch Smartphones und so weiter, was ich ganz nice finde. Und sowas wie zum Beispiel die...
Ja, das ist Urban Fantasy halt.
Ja, die Bubble Tea Challenge bringt so irgendwie das Ganze noch mal ins Moderne. Fand ich irgendwie so persönlich.
Mhm.
Dann halt... Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ganze Märchenkonzept und so weiter schon cool. Da, wir haben auch schon dann das Ziel und so weiter. Und auch die Magie ist ganz nice. Mir gefallen jetzt, sage ich mal, ihre in Anführungsstrichen Zauberstäbe nicht so cool. Dafür aber zum Beispiel das später mit den Spraydosen und so weiter. Das ist schon cool. Das gefällt mir ganz gut. Und was halt das Größte von dem Ganzen ist, ist halt einfach das Character Design. Und das für mich alles persönlich mega cool ist. Und das muss ich auch ehrlich sagen. Die Tafelrunde, was da war, die ganzen Charaktere, war einfach schon geil zu sehen, was da vielleicht auf einen zukommt. Und dann Hauptcharaktere, muss ich ehrlich sagen, beide sind einfach super. Und ehrlich, Nini, ich finde Nini so fucking großartig. Gott.
Ja.
Ey, oh, sie ist so super.
Ich dir auch nicht widersprechen
oh,
bei
diesem Scheiße.
Ganzen Punkt. Das Character Design, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ist wirklich fantastisch.
Gott, ey.
Wo ich dir widersprechen muss, ist halt diese Märchen, ich weiß nicht.
Okay, ja.
Das ist halt so das schon
also, Playbook. Für mich ist es, mir gefällt es richtig gut, muss ich leider echt sagen. Also ich habe richtig Bock da drauf.
Ja,
und auch schon, ja?
Diese sieben mystischen Biester, sieben Dragons.
Ja, das ist geil, Lukas.
Irgendwas. Musst du, die Juwelensplitter, was weiß ich was. Ist halt so, es fühlt sich halt sehr Standard an, aber das ist halt auch wirklich was, damit kannst du sagen, gut, wir haben ein Abenteuer, ihr müsst das und das machen und das läuft euch über den Weg. Es ist im Prinzip marketingtechnisch super, weil die Leute genau wissen, was sie erwarten müssen, aber ich finde es mittlerweile ein bisschen abgegriffen.
Ich muss halt ehrlich sagen, wenn ich jetzt sowas wie Noblesse diese Season sehe mit Vampiren, Drachen sind halt einfach mal viel, viel geiler. Die sind einfach mal viel, ja, das viel stimmt. geiler. Das stimmt.
Also die Fantasy, die hier aufgebaut wird, ist auch auf jeden Fall richtig stark. Ich mag auch die Drachen, ich mag die Hexen, ich mag dieses, was ja mit der einen Freundin von Nini war, dass sie eigentlich in der normalen Welt ist und keine Hexe ist und keine magischen Fähigkeiten hat, aber dann eben einen Drachen findet und in diese andere Welt übertritt. Finde ich auch ein interessantes Konzept, da kann man, glaube ich, auch sehr, sehr viel mitmachen. Oder ich bin halt noch nicht 100% überzeugt. Ich würde gern mehr sehen, ja. Um zu sagen, dass ich da richtig
Bock habe. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Dass das richtig ich will jetzt auch mehr sehen, Lukas. Ja. Ich will mehr haben.
Ja.
Gib mir mehr. Ja.
Auf Gut, jeden für mich Fall. Ist halt so, ich will mehr haben, um zu wissen, ob ich mehr haben will oder nicht. Ja. Das ist irgendwie, ja.
Ich werde hier auf jeden Fall jetzt schon mal wie letztes Jahr bei Black Fox Nini auf jeden Fall für mein Character Design des Jahres schon mal nominieren. Ich muss nochmal jetzt dann am Ende, wenn wir nochmal komplett Anime-Jahr 2020 machen, muss ich mal durchschauen, was es so gibt. Aber ehrlich, gerade so auch, als es schon angefangen hat, ich so, oh fuck, sie ist auch noch idle. Oh, kann sie noch besser werden? Oh nein, jetzt ist sie auch noch eine gute Zundere. Das geht doch gar nicht. Nein, ihr könnt mir das nicht antun.
Apropos God. Character Design. Ich habe ja auf deinen Tipp hin nochmal Akudama Drive angefangen. Ja. Und das Character Design da ist eigentlich auch ziemlich stark.
Ja, also Swindler mag ich, also die Schwindlerin mag ich sehr, sehr gut. Also wirklich, das, oh, sie mag ich auch sehr gerne.
Da müssen wir dann im Anime-Jahr nochmal drüber reden, ausführlich. Ja.
Was ich halt okay finde, ist Park so als Charakter und auch die andere, die Pinkhane, ist okay. Mhm. Ist jetzt so ein bisschen, ja gut, ich fand zumindest der Moment am Schluss zwischen Noelle und Parks dann ein bisschen besser, da hoffe ich, dass dann so eher in so eine Richtung geht, dass er jetzt nicht die ganze Zeit so der typische, wie nennt man diesen Charakter?
Comic Relief, so der Clown der Gruppe.
Der auch so ein bisschen immer dann wahrscheinlich in Schwierigkeiten gerät oder irgendwelche Schwierigkeiten macht, weil er irgendwie den Knopf drückt.
Ja, genau.
So einer. Ja, das ist halt echt so.
Gut sehen bei dem, ja.
Ja, darum.
Ja, wie gesagt, muss man einfach mal gucken, was da noch kommt. Ich kann es halt schwer einschätzen. Das, was ich bisher gesehen habe, ist halt einfach stark. Nur die Story-Struktur ist, wie gesagt, noch so stark ausbaufähig.
Aber dadurch, dass es auf Crunchyroll läuft, kann man es gerne allen empfehlen. Guckt es euch an.
Ja, genau. Es müsste mittlerweile auch für die kostenlosen Crunchyroll-Accounts einsehbar sein. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr Lust auf eine Stunde Werbung habt für einen Anime, der noch nicht gegreenlightet wurde.
Und dafür, dass der letzte Frame des Ganzen ein Panty-Shot war, muss ich schon sagen, sehr gut gemacht.
Ja, stimmt. Das hatte ich fast vergessen. Naja, gut. Machen wir dann weiter.
Maiden Abyss, Dawn of the Deep Soul. Der dritte Movie, der jetzt auch ein Sequel ist zu Maiden Abyss. Das ist das nächste Thema, was wir besprechen werden. Lukas, was sagst du dazu?
Ja, man muss gerade kurz dazu sagen, es ist der dritte Movie. Wir haben die ersten beiden Movies nicht gesehen, weil die Recap-Movies
für, da will ich kurz Maiden einhaken. Abyss sind. Ich finde es so nervig bei den Recap-Movies, weil man nie weiß, ob es jetzt noch neue, extra oder bessere Szenen gibt. Weil ich weiß zumindest, dass bei Madoka noch teilweise Sachen verbessert wurden. Das heißt, ich glaube, bessere Magical Girls Transformations. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gab es da so ein paar Sachen, die verbessert wurden, die man halt dann nie in der TV-Version sieht. Das ist immer super nervig. Madoka
habe ich so ähnlich gemacht wie jetzt hier bei Made in Abyss. Die Serie geguckt und dann den Film, der weiterführt, geguckt. Also.
Naja, gut. Bevor wir auch anfangen, wir hatten ja letztes Jahr über Maiden Abyss geredet, da hatte ich es neu gesehen. Hattest du es da auch neu gesehen? Oder war es bei dir noch
relativ
kurz?
Relativ neu.
Okay.
Ich glaube, es war relativ neu. Ich muss auch kurz anmerken, die Folge, da haben wir über Maiden Abyss geredet und über Neon Genesis Evangelion.
Ah, okay, das war
ist immer noch eine ziemlich gute Folge.
ja.
Und obwohl ich glaube, wirklich zu beiden Serien meine Meinung seitdem auch nochmal stark geändert habe, finde ich, das ist immer noch eine schöne Folge und man kann da durchaus noch reinschauen.
Okay. Gut, ja. Der Sequel-Movie ist jetzt in Japan. War es dieses Jahr oder ist es letztes Jahr angelaufen? Weißt du das noch?
Dieses Jahr, aber im Januar.
Okay. Und dann natürlich sollte er bei uns recht zeitnah anlaufen. Dann kam natürlich Corona. Das Ganze wird verschoben. Und bei uns kam er dann im September. Das war der 24., gell? Ja.
Gut möglich.
Ja. der dann bei den. War das auch im Rahmen der Kasei Anime Nights? Das ist immer so verwirrend, was jetzt zu Kasei Anime Nights gehört oder was irgendwie Leo 9 für sich selbst macht. Auf jeden Fall mit deutscher Synchronisation kam er ins Kino, während noch ein bisschen Corona war. Genau.
Ja.
Und wie gesagt, der Untertitel ist Dawn of the Deep Soul. Wird auch öfters mal irgendwie abmelden, du bist Movie 3 und keine Ahnung was. Aber egal. Jeder weiß hoffentlich, wovon wir reden, den Sequel-Movie.
So, jetzt wo wir so viel über die Formalitäten geredet haben, können wir, glaube ich, auch anfangen, den Film zu besprechen, oder?
Mhm.
Also, generell erstmal, wer Made in Abyss noch nicht gesehen hat, schaut euch das an. Das ist ein sehr außergewöhnlicher Anime und durchaus bemerkenswert mit auch wirklich starken emotionalen Momenten, guter Animation und starken Sprechern. Und wir werden jetzt am Anfang über den Film reden, aber ich glaube, wir können dabei nicht Rücksicht darauf nehmen, nichts aus der Serie zu spoilen, deswegen nur kurze Warnung. Wir machen für den Film dann später auch nochmal einen Spoilerteil, gehe ich mal davon aus.
Ja, weil ich denke, die meisten haben halt noch nicht gesehen, wenn er nur einmal kurz
im Kino war. Deswegen reden wir jetzt erstmal noch generell über den Film, aber wie gesagt, Spoiler zu der Serie sind nicht ausgeschlossen, deswegen... Ja, müsst ihr selbst wissen.
Ja, gut. Willst du kurz anfangen?
Also, ja, gut, ich fange an.
Weil du hast schon schön eingeleitet.
Wir haben diesen Abyss, also dieses große Loch. Das sollte jeder noch so halbwegs auf dem Schirm haben. Und da geht's runter.
Sorry, Ask.
Ja, wir brauchen noch Highlights, Julian, wir brauchen noch Highlights.
Ja.
Und zwar für Regu, der ist so ein bisschen ein Roboterjunge, und Riko, die eben nach ihrer Mutter in diesem Abyss sucht. Und seit neuestem auch Nanachi, die eine gewisse Hintergrundgeschichte auch mit dem Abyss, mit den tieferen Ebenen hat. Wir kommen also in dieser Ebene 5 auf, treffen wir auf Bone Thread, der erstmal ein richtig guter Antagonist ist, aber auch eine Geschichte mit Nanachi eben hatte bis zu diesem Punkt. Und sie müssen auf jeden Fall mit ihm reden, um weiter im Abyss absteigen zu können, das sonst eben nicht möglich ist. Und die wollen weiter tiefer in den Abyss. Das heißt, sie müssen eben mit diesem Bösewicht interagieren, der halt auch eine reiche Vergangenheit mit einem der Charaktere hat. Und deswegen ist da auch schon mal ein bisschen Drama vorprogrammiert.
Hattest du nicht eben gesagt, dass wir weil wir auf die anderen keine Rücksicht nehmen, dass wir können auch einfach genau sagen, was Nanachi mit Bondrid zusammenhängt?
Ja, stimmt schon.
Weil du gerade so versuchst,
ich weiß nicht, ich versuche das immer so diplomatisch zu machen. Ich weiß, das ist nicht unbedingt das Beste.
Okay, willst du noch diplomatisch machen? Weil sonst würde ich noch kurz Eindrücke sagen und dann können wir einfach drauf losmachen.
Okay, gut.
Weil ich würde es einfach, zumindest für mich, habe ich so gesagt, dass es wie die zweite Hälfte von der Qualität her der ersten Staffel ist. Weil gerade die erste Staffel hat halt so ein bisschen das Problem, dass es halt anfängt am Anfang. Gibt es halt so ein bisschen Highlight-Szene, aber es ist schon ein bisschen langsam und.
Was ist das Problem?
Das sage ich doch immer. Das ist das Problem bei allem, dass bei neuen Shonen und so weiter, dass halt erstmal alles eingeführt wird. Das heißt, es dauert erstmal, keine Ahnung, 5 Episoden, bis mal losgeht. Ja. Und darum mag ich es ja gerne, wenn es zum Beispiel auch einfach mal losgeht und nicht einfach reingeschmissen wird. Mir ist egal, was es gibt, mir die Informationen irgendwie 20 Episoden erst später.
Hier hatten wir jetzt mehr oder weniger den Vorteil, dass wir direkt reinstarten. Der Horror dieses Abgrunds ist halt schon bekannt.
Genau.
Und die Charaktere sind schon bekannt. Nur Bruschka gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Also die Tochter von Bone Thread, die eben dann auch in dieser Forschungsanstalt unterwegs ist und sich mit den Hauptcharakteren anfreundet. Ich glaube, die kannte man tatsächlich vorher noch nicht. Alle anderen Charaktere dürften bekannt gewesen sein. Und es sind auch tatsächlich nur 5 Charaktere in diesem Film. Es kommt keine andere Figur mehr drin vor.
Ja, je nachdem, was du als NPC siehst.
Ja, gut.
Also die Mitarbeiter kommen noch drin
vor. Ich sehe die Mitarbeiter halt jetzt.
Die sind halt nicht benannt, darum. Aber die sind
Willst du mich jetzt dazu bringen, das zu spoilen, oder was?
Nein. Hä? Sag ja nur, das sind doch auch, das sind 5 Stück und die Mitarbeiter halt. Das sind halt so NPCs, die halt immer da sind.
Alles klar. Ja, aber die haben auch keine wirkliche Sprechrolle oder so. Außer einer am Anfang, aber das sehe ich jetzt nicht mal so richtig mit. Ja, ich weiß nicht, was. Du bist immer ein bisschen empfindlicher, was Spoiler angeht, deswegen weiß ich nicht, was ich sagen kann, ohne dass du sagst, oh, das ist jetzt aber. Und ja.
Ja, darum habe ich ja gesagt, dass es halt die Qualität von der zweiten Hälfte der ersten Staffel hat. Das heißt, wir haben schon den Horror so ein bisschen erlebt, der ja kommt, weil am Anfang ist den ja nur schlecht und dann der richtige Horror kommt ja erst zum Schluss. Die Atmosphäre ist auch immer so ein bisschen da.
Das wird übrigens in dem Film richtig gut eingeführt mit diesen Insekten, die dir in den Kopf krabbeln und dich von innen auffressen. Es ist richtig gut eingeführt. Es ist so stark, einfach nochmal in diese Atmosphäre den Zuschauer reinzuführen.
Ja, dafür, dass es halt so ein karges Island ist, haben wir dann schon das ein oder andere eklige Tier dann auch gesehen, weil selbst das, was sie dann, sage ich mal, später essen, das ist ja auch, wo ich dachte, das muss ich jetzt nicht sehen. Und dadurch, dass ich ja auch so immer sage, dass ich horrorempfindlich bin, beziehungsweise keinen Horror schaue, das hier geht noch, das ist ja eher so ein bisschen ins Gorige hin. Ich fand zum Beispiel auch dann den späteren Anführungsstrichen Horroraspekt, was dieser krasse Reveal ist, fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich auch sagen. Erstmal hat es natürlich nicht richtig gesehen, also es wurde eigentlich wenig so gezeigt, aber ich fand es jetzt auch so, ja, okay,
ist ich jetzt halt so ein bisschen. Ich finde bei Made in Abyss auch eine ganz gute Balance zwischen diesem Body-Horror, was einfach nur daraus besteht, dir eklige Dinge zu zeigen, und diesem kosmischen Horror, dieser Abyss, der
sehr
einfach...
Sehr gut, Lukas, ja, sehr gut. Ja.
Es ist eine gute Balance einfach.
Ja. Und was ich halt sagen kann, ist zumindest, dass Bruschka als Charakter war nett, aber jetzt auch nichts, was ich so... Weil man hat auch keine große Bindung über jetzt das Ganze aufgebaut. Sie ist halt sehr flach, sage ich so, als Charakter.
Sie hat halt auch nicht unbedingt so viel Screentime.
Ja.
Was nicht unbedingt schlimm ist.
Ja.
Was aber auch nicht.
Also für mich ist es schon ein bisschen schlimm, da komme ich noch dann drauf zu sprechen. Aber man muss halt auch sagen, dass Bone Root als Charakter ganz cool ist.
Ich finde generell dieses, dass er sich mehr oder weniger gar nicht bewusst ist, wie grausam er ist, sondern immer so neutral mit viel Abstand sagt, ja, es ist doch normal, ich mache halt Experimente.
Ja, er ist dieser neutrale Wissenschaftler,
den man halt so kennt. Da Kinder halt dem Abyss ist, ja, ist doch ganz normal, ich bin doch Wissenschaftler, ich will doch rausfinden, um was es hier geht, oder?
Ja, der so halt eigentlich so ein bisschen nur der Wahrheit, beziehungsweise dem Abyss folgt, der will nur Ergebnisse sehen, so ungefähr.
Und wie er halt auch Nanachi nochmal anbietet.
Richtig.
Nach allem, was er ihr angetan hat. Ja. Hey, komm doch wieder zurück, werd doch mein Assistent, ist doch ganz normal, ist doch gar kein Problem. Da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, weil ihm halt auch überhaupt nicht bewusst ist, wie schlimm er in den Augen von anderen Menschen einfach ist. Was für ein grausamer Mensch er einfach in der Wahrnehmung von so vielen anderen Menschen ist.
Und auch insgesamt die Bone Root und Nanachi Beziehung zwischen den beiden, was ja auch bisschen was revealed wird dann später und so weiter. Finde ich auch super gut gemacht. Weil ich sagen muss, aber was ich auch so ein bisschen, ich habe dann gehofft, okay, wenn sie auf Deutsch sagen, dann verstehe ich es vielleicht ein bisschen besser, aber irgendwie Bonedrude, was bei ihm so alles abgeht, was da so erklärt wird von ihm, habe ich mal so ein bisschen mal nachdenken müssen, okay, ich hätte jetzt gerne mal so stoppen können, nochmal zurück, so, ich verstehe jetzt nicht so ganz, was da hundertprozentig abgeht. Das ist so ein bisschen wie, wenn du zum Beispiel früher oder jetzt vielleicht auch heutzutage ein englisches Buch liest und manche Wörter nicht so ganz kennst, aber so ungefähr den Kontext verstehst, aber nicht so hundertprozentig verstanden hast. So ungefähr ging es mir dazwischen drin. Ich weiß nicht, ob es ein Dialogbuch oder im Original oder schwierig aus dem Japanischen. Ich fand es manchmal so ein bisschen so, okay, soll ich das jetzt verstehen oder nicht so ganz verstehen? Das war ein bisschen, da war ich dann so ein bisschen raus. Das fand ich ein bisschen schade.
Ich fand das eigentlich nicht schade. Ich fand das eigentlich ziemlich gut gemacht. Also ich musste mich dann auch nochmal stark zurückerinnern, wie das in anderen, wie es vorher in Made in Abyss war, dass er im Prinzip, das trifft die Atmosphäre ja eigentlich ganz gut. Wenn er zum Beispiel Nanachi was erklärt, Nanachi weiß auch viel über den Abyss, auch Sachen, die wir als Zuschauer noch überhaupt nicht wissen. Da muss er nicht die Rücksicht drauf nehmen, dass gewisse Begriffe einfach nicht bekannt sind. Das lässt dich als Zuschauer natürlich ein bisschen blöd zurück. aber innerhalb dieser Geschichte macht das total viel Sinn. Und auch generell, wenn Leute über den Abyss sprechen, ist es für mich vollständig in Ordnung, dass ich nicht alles verstehe. Weil es ist eben genauso ein kosmisches Horrorelement, was eben nicht verstanden werden soll. So ein bisschen wie dieses klassische, wenn du das Monster zu früh erklärst, dann ist es nicht mehr gruselig. Beim kosmischen Horror ist es halt so, das Monster wird halt gar nicht erklärt. Ja, okay. Weil der Horror geht halt kaputt, wenn du erklärst, wie das zustande kommt.
Was ja nicht geht, weil darum ist es ja auch kosmisch.
Genau.
Ja. Dann natürlich die die zwei Action-Szenen hätte ich jetzt noch kurz erwähnt, wo halt animationsmäßig nochmal, weil so sind halt die Backgrounds immer gut. Die Animation an sich ist halt so überdurchschnittlich, weil es halt ein Film ist, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, krass, holy shit, wow.
Also Animation kann man nicht meckern. Ich finde die Umgebung teilweise ein bisschen lame, einfach weil das halt einfach Tunnel sind.
Ja, ich nenne es halt das Golden Kamui-Phänomen. Da ist halt alles Winter und Wald. Und da ist jetzt auch Schnee, ist jetzt nicht die interessanteste Ebene gewesen, sage ich mal so.
Ja, aber umso beeindruckender ist es eigentlich, wenn du dann die Außenseite von dieser Stadt siehst.
Das ist ja das. Die haben diese geile drehende Stadt.
Runterkommt und so.
Und die zeigen die halt nur von oben und sonst ist sie halt nicht cool. Und weil sonst ist ja nichts.
Und von innen.
Ja, einmal so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Also das ist nicht mal so halt geil.
Aus diesem Ring, diese Gänge und alles.
Ja, das sieht halt echt,
Wie gesagt, also die Umgebungen sind in der Hauptsache eigentlich ziemlich langweilig, hat aber ein paar Highlights, wo du dir echt denkst, okay, krass, Hut ab. Da ist jetzt gerade wirklich ordentlich.
Gut. Hast du noch irgendwas so allgemein zu sagen? Oder willst du das dann als Fazit sagen? Vielleicht so ein paar Sachen, die ich dann
später mir noch fürs Fazit aufheben
will. Okay, gut, dann gehen wir mal in den Spoiler-Teil.
Okay, dann machen wir hier den Spoiler-Teil. Ich musste sagen, die erste Hälfte, eigentlich so die ersten zwei Drittel fand ich richtig stark. Dann wurde es mir fast ein bisschen zu kitschig. So dieses klassische Anime-Kitsch-Zeug.
Also für mich, das größte Dorn im ganzen Ding war einfach, dass sie diesen Bruschka-Flashback da einfach hinten dran hauen, damit wir jetzt uns schuldig fühlen, beziehungsweise jetzt traurig sind, dass Bruschka in diesem Fleischkoffer ist.
Also das hat mich schon ziemlich traurig gemacht. Das war halt ein richtig starker Moment halt für Bondroot, weil er hat halt, du siehst halt, dass er hat im Prinzip eine Beziehung zu diesem Kind aufgebaut, auch eine gegenseitige Beziehung, nicht so, dass das wirklich nur einseitig gewesen wäre, um das zu opfern, um aus diesem Gefühl einen wissenschaftlichen Vorteil zu ziehen. Das ist halt so unfassbar
Ich fand's aber handwerklich.
Böse.
Ich fand's handwerklich, und, dass einfach dieser Flashback hinten einfach so ja, noch schnell jetzt drangepackt wurde, weil man hat ja das, schon so ein bisschen hätte, leicht gemerkt, dass sie auch dieses Abenteurer-Ding hatte, aber das hätte man einfach besser, selbst wenn man das über den ganzen Film vorher so klein verteilt hätte mal oder sie erzählt halt irgendwie drüber oder
das
sowas.
Das hätte man Rico einfach erzählen können vorher.
Ja, oder halt irgendwie besser. Einfach oder besser das machen können. Weil das hat, dachte ich so, ist das nicht euer Ernst, oder? Gerade weil es hat ja auch aus dir, das hat ja auch rausgezogen, fand ich persönlich, aus dieser spannenden Situation, beziehungsweise dieser Situation, das fand ich echt, das hat mich am meisten in diesem ganzen Film gestört.
Da hätten wir mehrere Optionen gehabt, aber ich glaube tatsächlich, dass die alle ähnlich starke Nachteile gehabt hätten. Man hätte es zum Beispiel als Intro zu dem Film zeigen können. Mhm. Das wäre ein bisschen blöd gewesen, weil dann ist dieser Moment, wo sie die das erste Mal treffen, ist dann nicht so, okay, kann man der trauen, kann man der nicht trauen? Wer ist das? Was kann die? Was macht die? Und also das wäre so zum Beispiel der eine Moment gewesen. Der andere Moment ist, dass sie es einfach Rico erzählt zwischendrin. Das hätte aber, glaube ich, den Anfangsteil ein bisschen zu weit aufgebläht. So wie sie es jetzt gemacht haben, finde ich es ehrlich gesagt auch nicht gut, weil du halt einfach diese tiefgreifende emotionale Bindung noch gar nicht entwickelt hast zu dem Moment, der eigentlich so dieses dieser Tiefschlag sein soll.
Mhm.
Deswegen, es ist so ein bisschen damned if you do, damned if you don't.
Ja, aber muss ich aber leider sagen, dass es mir einfach nicht gefallen hat. Ja,
ja, es ist auch schwierig, dann die passende Stelle zu finden. Entsprechend, ja, muss ich dir recht geben.
So
sehe ich aber halt auch keine einfache Lösung dafür.
Tja.
Ja, dann mehr oder weniger diese Nummer, wo ihm der Arm abgeschnitten wird. Musste der da unbedingt sich einnässen? Ich weiß, das ist von dem
Hast du noch mal den Podcast gehört? Das habe ich doch extra damals erwähnt gehabt, dass er anscheinend irgendwie einen Pinkelfetisch hat oder einen Lollikon-Fetisch. Und 1:1 ist es jetzt bestätigt, weil es kann mir nicht keiner erklären, dass er es zweimal macht oder dreimal.
Ja. Ja, also
das war schon auffällig in der Serie und jetzt einfach so, ja, okay, Leute, wir wissen es.
Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, weil du dich da so drüber aufgeregt hast.
Ja.
Was wollte ich noch sagen? Ja, dieser abgeschnittene Arm, dass das auch am Ende nochmal relevant wird. Ja, cool. hat gut funktioniert. Wie gesagt, was ich halt vorhin schon angemäkelt habe, ist dieser Anime-Kitsch. Du hast deine Tochter geopfert, jetzt sind wir super wütend und jetzt machen wir dich im Kampf fertig.
Mhm.
Das ist so ein bisschen...
Ja, weiß ich nicht.
Das ist... Ja, ich mag's. Ich mag sowas eigentlich, aber es ist halt ganz billig auf einer emotional manipulativen Ebene. Und das macht Anime oft und gerne.
Was ich mich gefragt habe, wie sieht's bei dir aus mit, dass Pruschka dann mehr oder weniger die war, die dann zur weißen Pfeife wurde?
Das fand ich interessant. Weil das war so ein bisschen der Konflikt, der am Anfang vom Film aufgemacht wurde.
Mhm.
Hey, weiße Pfeifen, wie du denkst, die bekommst du einfach. Nee, du musst jemanden opfern, der, zu dem du eine gewisse Beziehung hast. Das fand ich am Anfang so einen richtig heftig aufgebauten Konflikt, der dann fast schon zur Seite gelegt wurde. Ich finde, das wurde relativ pietätvoll gemacht, weil halt auch, du siehst wirklich, wie stark dieser Konflikt Rico beschäftigt, dass sie eben diese weiße Pfeife braucht, dass sie aber gerade auch mehr oder weniger einen Freund verloren hat, um das zu bekommen, auch wenn sie das nicht wollte. Ich finde, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie Made in Abyss das wirklich machen gekonnt hätte, dass die eben dann eine weiße Pfeife bekommt, weil sie, also weder Rico noch Rego noch Nanachi würden irgendjemanden freiwillig opfern.
Ja.
Deswegen ist das super wichtig, dass das passiert ist. Ein bisschen vorhersehbar.
Ja, das war nicht das Ding. Aber als es zum ersten Mal erwähnt wurde, ich so... Es hat
trotzdem getroffen, so. Ne? Okay.
Aber als erklärt wurde, als einfach nur erklärt wurde mit dem Opfer.
Moment, das okay. geht... das geht halt auch in diese Richtung Anime. Ja. Meiner Meinung nach.
Ja. Das war halt echt so
emotional manipulativ, als erklärt wurde, aber es ist halt der einzige Ausweg.
Als erklärt wurde, ich so, okay. Gut, Pruschka wird am Schluss irgendwie sterben, entweder von Bonejut geopfert werden und währenddessen opfert sie sich dann, dass sie weiße Pfeife wird oder sowas. Und das ist halt genauso eingetreten, das fand ich dann schon ein bisschen so.
Naja, wie gesagt, ein bisschen komplexer, als sie opfert sich dann, bevor sie geopfert wird.
Was ja, oder halt während sie geopfert wird,
ja,
kommt
ja.
Es auf jeden Fall mir klar, dass einfach Pruschka das Opfer wird für das Ding. Zwischenzeitlich habe ich so ein bisschen gehofft.
War es schon noch, aber.
Ja, ich habe zwischenzeitlich gehofft, dass vielleicht Bonjut das noch wird, weil er die ganze Superashi mega geil. Ihr seid so super wundervoll. Oh, ich finde es super toll. Und da habe aber, als er da erwähnt hatte, dass er es nicht mehr machen kann, weil er ja kein Existent mehr ist oder so, so, ach nee, das heißt, die Möglichkeit ist auch schon mal aus dem Fenster raus. Schade. Nun ja, was kann man da machen? Was halt ich ja erwähnt hatte mit Nanachi und Bonjut war halt. Fand ich dann ganz cool, dass wir auch erfahren haben, dass Nanachi auch mitgeholfen hat und auch sich so ein bisschen geopfert hat, dass sie vielleicht nochmal ihm hilft, wenn er ihr oder ihn hilft. Und das hat, fand ich eine starke Szene als Nanachi dann nochmal, dass sie wirklich da hart mit, also wirklich mitgeholfen hat, nicht einfach nur zum Beispiel als Experiment da war, sondern wirklich auch Kinder anscheinend aufgeschnitten hat, etc. Ja, das war nochmal eine gute Szene. Das hat mir gefallen. Dann für mich persönlich.
Ist generell ein richtig starker Charakter und eine richtig tragische Figur.
Ja, für mich halt die stärkste Szene im ganzen Ding war einfach, muss ich auch einfach sagen, da ich natürlich so ein bisschen, was man vielleicht für Anime-Grafikur, war halt einfach die Szene als Bonejut mit seinen Helfern, oder wie auch immer die man nennt, die Hände. Ich glaube, hießen Hände, oder? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, als die so reinkommen und einfach mit dem Neonlicht auf den Masken und auch der Zeitlupe und so weiter, wie sie so dastehen, gibt diese eine Szene, wo sie, glaube ich, weggehen und sie stehen dann so da und das ist so ein bisschen auch nur ein Blur und so weiter und es sieht einfach richtig, richtig geil aus. Also wirklich,
ich finde auch,
holy fuck, sieht gut aus.
Diese Einführungsszene, wo die aufmarschieren, ich fand im ersten Moment so diese Zeitlupe ein bisschen fehl am Platz, aber dann so dieses wirklich, dieses Aufstampfen beim Rein.
Das war so geil, Lukas.
Das hat nochmal die Bedrohlichkeit von dieser Figur, die da eben mit seinen Helfern ankommt, hat das wirklich nochmal zementiert, hat wirklich nochmal gesagt, okay, ihr habt den jetzt persönlich noch nicht getroffen, aber denkt dran, das ist der, der schon für so viel Leid gesorgt hat, der im Prinzip die zweite Hälfte von Made in Abyss schon der Hauptantagonist war. Einfach ohne da zu sein.
Ja. Was an Body-Horror-mäßig ist, muss ich sagen, ich habe ja schon vorhin, glaube ich, gesagt, dass ich es jetzt nicht so krass fand, weil man hat ja nicht viel gesehen. Das Ekligste war wahrscheinlich, als die eine Spritze in den Bauchnabel von Pruschka reinging oder so.
Ja.
Das war dann auch leider am Schluss so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so gedacht war, dass es so unabsichtlich amüsant ist. Als dann irgendwie Pruschka aus ihrem Koffer leckt, sag ich mal so. Also weißt du, wo denn.
Ach so,
nein, ja. Pruschka, nein! Da muss ich an irgendwie so, ich weiß nicht, an irgendein Cartoon, war das SpongeBob oder sowas? Wo dann der ganze Schleim rausgeht und also nein, man versucht zuzuhalten, damit es nicht rausgeht. Du leckst so ungefähr. Das war so ein bisschen so. Ich musste schon ein bisschen in mich reinkichern, weil es schon so ein bisschen. Sie weint so voll aufgelöst, aber irgendwie war diese Situation zu sehr. Ich weiß ja nicht. Aber also, zumindest
was du so lustig findest.
Ja, ich zeig dir nochmal die Szene und dann, ich muss immer die Cartoon-Szene, die ich im Kopf habe, dazu bringen. Wenn du das vergleichst, dann musst du wahrscheinlich dann nochmal.
Ich würde gerne sehen, die Cartoon-Szene, die du im Kopf hast. Das würde mich jetzt echt interessieren.
So nein, wo dann irgendwie so irgendwas halt auseinanderfließt und dann versuchst du noch, den zusammenzuhalten, indem du halt ihn zusammenschiebst. Naja. Genau, und halt, es war aber schon diese Koffer, wie die funktionieren, wie sie auch so rausgeschossen werden, nachdem sie halt benutzt wurden. Es war halt schon hart, aber es sah auch recht krass geil aus, muss ich sagen. War schon gut gemacht.
Das fand ich auch richtig stark charakterisierend für Bonefruit, der halt die Namen von den Menschen kennt, die er da in die Cartridge gestopft hat. Er ist nicht irgendwie ein total von dem, was er tut, losgelöste Person, sondern es ist ihm einfach egal.
Ja,
Er kennt die Personen, die er da mehr oder weniger wie Abfall wegwirft. und sagt, oh, sie wollte Prinzessin werden und oh, er wollte dies und das. Und das ist eigentlich richtig hart und das ist so böse.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er auch so neutral ist, weil er hat ja so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen religiöses, aber weil er nimmt es ja als mal das Wunder. Wie nennt man das denn, religiös, wenn etwas...
Was meinst du?
Er redet ja immer darüber, weil es gibt ja einmal
über
den...
Über den Fluch und über den Segen.
Den Segen, danke, das habe ich gerade gesucht, den Segen. Das heißt, und er sieht es ja so ein bisschen, dass sie helfen, dass jemand den Segen so ungefähr bekommt.
Ja.
Und weil er wahrscheinlich selbst denkt, weil er finde ich ja auch mega geil, dass Nanachi den Segen bekommen hat und er ihr ermöglicht hat, den Segen zu bekommen. Natürlich müssen die anderen das auch mega geil finden, dass sie ihm gerade helfen, den Segen zu bekommen, so ungefähr.
Ja, ja.
Wie fandest du denn am Schluss, dass
guter Ansatz,
dass er überlebt hatte?
Religiöse. Ich finde generell diese dieses Konzept, dass er eigentlich auch schon ein Teil dieses Abysses ist, soweit, dass er eben sein Bewusstsein einfach weitergeben kann und einfach den Körper wechseln kann, wie er will, und ja dann auch diese Hände hat, die mehr oder weniger, korrigier mich, wenn ich falsch liege, er müsste zwischendrin auch gesagt haben, dass die aus ihm geboren wurden, also Teile seines Körpers irgendwie sind.
Ja, darum, ich habe keine Ahnung, Lukas, das habe ich genau gemeint. Keine Ahnung, weiß ich nicht, frag mich nicht.
Deswegen war ich vorhin auch so ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, dass das so NPCs sind, weil für mich ist im Prinzip jeder von diesen Dingen einfach nur wie ein Finger von Bone Fruit.
Also, so. Lukas. Ich habe das eher so wie, warte kurz, Mario Odyssey. Das sind auch alles NPCs, bis du mit der Mütze drauf wirfst und die übernimmst, oder?
Das ist ein guter Vergleich, ja, okay, ist also gekauft. Ist gekauft, nehme ich.
Ja.
Was ein Vergleich.
Hä? Deswegen habe ich auch daran, habe ich wirklich gedacht, wegen NPCs, ja.
Ja, okay, aber konzeptionell, wie gesagt, richtig gut. Hat mir echt gefallen. Für die Story her, ja, okay, da bin ich ein bisschen neutraler, so eine unsterbliche Figur da zu haben, ist teilweise so ein bisschen, ja, eigentlich schon ganz cool, nur wie es halt umgesetzt ist, finde ich einfach richtig gut.
Mhm. Okay.
Was ist deine Meinung dazu?
Achso, nee, beim Ende, also zum Ende zumindest, muss ich sagen, weil er überlebt hatte, ich fand die Reaktion von Nanachi irgendwie nicht so ganz passend. Sie hatte zwar am Schluss ja mit ihrem Showdown so ein bisschen, hat sie Frieden gefasst. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz hundertprozentig dran erinnern, muss ich sagen, aber es war auf jeden Fall so, wo ich dann dachte, okay, man hätte zumindest so akzeptiert, aber trotzdem so ein bisschen, ach, verdammt oder so. Ja, okay. Hast überlebt, ja, aber ich finde dich trotzdem nicht geil. Ich
glaube, das akzeptiert ist eigentlich ein guter Punkt.
Ja, aber sie sah so zufrieden aus, so ein bisschen. So, ach, Bountu, du lebst ja noch.
Ach so, ja.
Das war wirklich so ein bisschen, also hat mir, die hätten die Miene ein bisschen mehr verziehen sollen.
Ja,
das hat so ein bisschen dann
so. Da hast du vermutlich recht.
Wir haben gerade
beim letzten Ende. Aber was kannst du halt anderes machen, als es zu akzeptieren? Weil die haben den, glaube ich, zweimal umgebracht und er lebt halt immer noch und es ist. Ja, okay. Nahezu unmöglich, halt wirklich den komplett umzubringen. Vor allem als drei relativ kleine Kinder.
Ja, okay, Lukas.
Ich sag's nur, was kannst du anderes machen, als das zu akzeptieren? Natürlich, okay. Du hast schon recht, man hätte da mehr die Miene verziehen können.
Ja. Naja. Wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht so viel noch vom Abyss erfahren. Wir haben nur bei Regge, dass er ja noch mal diesen einen Flashback zu dieser einen Person hatte, die auch so ein bisschen aussieht wie er. Sonst hatten wir, glaube ich, nichts, was an neuen Infos gab, oder?
Ja, also generell diese ganze Regu-Geschichte, dass er zum einen gesagt hat, das hat sich angefühlt, als hätte ihn jemand übernommen. Und ich kann mich wieder erinnern, wie man diesen Körper richtig einsetzt mit diesem Gewirbel von dem Arm. Und das sind schon, das würde ich nicht als kleine Information abspeisen. An sich haben wir über den Abyss halt nicht wirklich viel erfahren, da hast du durchaus recht. Also die weißen Pfeifen wissen wir jetzt, dass das nicht einfach nur normale Pfeifen sind. Das wussten wir vorher im Prinzip auch schon, nur nicht ganz, wie es funktioniert. An sich, wir haben halt richtig viel über Bondroot erfahren, der ja zumindest diese Ebene 5 scheinbar weitestgehend unter Kontrolle hat. was halt auch ein bisschen Worldbuilding ist. Aber ansonsten ist wirklich nicht viel, da hast du recht.
Ja. Gut, gut, dann können wir das, glaube ich, abschließen, weil ich habe jetzt so, wenn ich mich so dran erinnere,
dann gehen wir in den Fazitteil aus dem Spoilerteil raus.
Gut. Dann willst du zuerst ein Fazit oder soll ich zuerst?
Ich kann gerne anfangen.
Okay.
Also, ich habe jetzt wahrscheinlich wieder total negativ geklungen, aber ich mag den Film echt. Er ist ein bisschen schwächer, meiner Meinung nach, als die Serie. Für mich persönlich, aber das muss ja für andere Leute nicht ebenso gelten. Aber durch das, dass die Serie halt auch schon wirklich richtig stark ist und der Film das Ganze fortsetzt auf einer ähnlichen Qualität, wenn ihr Made in Abyss-Fans seid, ist das auf jeden Fall ein Must-Watch. Wenn ihr mit Made in Abyss noch gar nichts anfangen könnt, solltet ihr die Serie und den Film gucken, auf jeden Fall, weil es ist wirklich gut. Ja, das ist so ein bisschen mein Fazit. Schaut euch das an, das ist richtig gut. Ja.
Gut, ja. Ich habe schon gesagt, für mich ist es auf dem gleichen Niveau wie die zweite Hälfte. Ich hatte noch ein bisschen gehofft, dass dadurch, dass es komprimiert und eine Movie-Qualität hat, das vielleicht besser ist. Die Erwartung wurde dann leider ein bisschen enttäuscht. Und so muss ich halt sagen, war auf jeden Fall gutes bis gutes Niveau auf jeden Fall. Hat gefallen. Und natürlich als Sequel-Movie sollte man sich den dann anschauen, wenn man Made in Abyss weiterschauen will. Und ich hoffe, dass dann jetzt die nächsten Ebenen viel, viel interessanter werden.
Ja, das ist gut möglich. Falls ihr Made in Abyss noch nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall vor dem Film tun. Und ich wollte eigentlich irgendwas anderes sagen. Es ist mir komplett entfallen.
Okay.
Ja, gut. von daher, gibt es noch groß was zu besprechen?
Nö. Ich glaube, wir haben so alles, was wir besprechen wollen, können, müssten.
Haben wir alles. Genau.
Willst du noch was sagen? Weil das wirkst so. Ich kann natürlich noch sagen, dass die Musik war gut, jetzt aber nicht die überragend. Musik,
das hatte ich komplett vergessen. Die Musik von Made in Abyss ist generell überragend.
Ja, aber diesmal war sie nur gut. Diesmal war sie nicht überragend.
Es war so ein bisschen, nicht so viel eingesetzt.
Das ist auch so ein bisschen geblueballt, weil es gab dieses eine oder andere Theme, wo sie ja dann die Melodie
was aus... Was leicht angespielt wurde, aber...
Ja, das war so ein bisschen so... Oh. Das ist so ein bisschen so, okay, gut. Ihr blueballt mich, weil ihr es nicht ganz macht. Außerdem ist es so ein bisschen, okay, ihr wisst, dass es mega geil war, dieses Lied. Und darum übernehmt ihr es auch nochmal so ein bisschen dafür. Aber okay, das lasse ich jetzt mal, Kevin Pankin. Das lasse ich dir mal. Aber ist dir jetzt eingefallen, vielleicht? Gerade melodisch habe ich gedacht, wenn ich das reinbringe. Musik ist ja oft, dass man das auch mit Erinnerungen verbindet.
Ja,
das okay. Also schließen wir es einfach ab, Lukas.
Ich würde aber noch, falls ihr unsere Meinung zu Made in Abyss generell hören wollt, wir hatten schon eine Folge darüber gemacht, ich würde gerade nochmal die Episodenzahl raushauen, damit man das auch direkt findet, und zwar war das Folge 10 vom Juli 2019.
Was? Das ist lange her. Ist es Folge 10? Okay.
Das ist Folge 10.
Wie viele Folgen machen wir? Wir machen eigentlich mal alle zwei Wochen? Ist es dann schon so lange?
Ja, wir machen alle zwei Wochen. Wir haben zwischendrin, glaube ich, ein paar wenige extra Episoden gemacht, wie zum Beispiel für Wavering with You.
Okay.
Aber ansonsten.
Ja.
Wir machen das
ich ja schon. Ich kann das nicht so ganz einschätzen, wie lange dann 10. 30, okay. Na gut. Es sind ja 52 Wochen im Jahr. Da gibt es schon irgendwie Sinn.
Ja, im Februar haben wir zweites Jubiläum. Aber bis dahin passiert noch einiges und ich würde mich schon mal verabschieden. Ich war wie immer der Lukas oder der Tetz. Unter der Tetz findet ihr mich auch bei MyAnimeList und bei Twitter. Und den Rest überlasse ich wie immer dem Julian.
Okay, ich war Julian, aka Lukol, L-U-K-E-U-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Zuerst Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, also Imania Anime, wäre ganz nett. Danach Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari aus Abako und Kisu Monogatari. Dazu Book of Friends, Pinguin the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of Lustrous, Kanyo Kyokai Mirai Fukuin, Jiraiya Furu Eisen 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte Big Ophonio Movie und bitte endlich mal Promare.